Und es hat im Grunde genommen was in mir gefestigt, was ich ahnte, was da irgendwie da sei und da wäre. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, auch mit dem zweiten Tag, als wir dann von den Mummenschanz um die Opfer der Reichswehr und der SIPO gehört haben, wo man dann quasi immer wieder in dieses Ding kommt, ja, aber auch auf allen Seiten gab es ja Opfer. Ich glaube, dieser Relativismus oder diese Sache, die ist im individuellen Sinne schon richtig, wenn ich sozusagen Vater, Sohn, Mutter eines dieser Reichswehrleute bin und zu beklagen habe, dass er da im Dienst umgekommen ist. Sicherlich ist das persönliches, trauriges Schicksal, aber für mich hat das sozusagen diese Tage gezeigt, dass das Allerwichtigste daran ist oder das, was ich sozusagen am meisten irgendwie für mich gefunden habe, ist, dass man eine Haltung zu den Dingen haben muss. Weil natürlich kann man das so relativistisch betrachten und kann sagen, ja, die haben das gemacht, die anderen haben das gemacht. Und somit nähert man sich sozusagen der Wahrheit auch nicht groß, wie ich finde. Ich habe für mich klar feststellen können, dass die Arbeiter höchstwahrscheinlich sicher das Richtige getan haben und dass man deren Haltung oder dass ich deren Haltung einnehmen muss, einfach. Ja, genau. Also, dass es nicht darum geht, sozusagen da alle Kleinigkeiten und Kleinstigkeiten rauszufinden, sondern es gibt einen Wahr und einen Falsch. Und das ist aber in meiner Haltung begründet. Und das ist das, was ich sozusagen so ein Stück weit mitgenommen habe, worüber ich auch lange nachgedacht habe, weil ich habe wirklich lange nochmal über den Tag oben an dem Gymnasium nachgedacht. Und diese Sache, ja, da wird Geschichte benutzt von den einen und Geschichte wird von den anderen benutzt. Und da wird da verklärt und hier verklärt. Ja, mag sein, aber ich glaube, es gibt durch diese Nebelschwaden hindurch, sieht man, dass die Unterdrückten, dass die Leute, die sozusagen die Arbeiter sind, dass die im Recht waren, dass sie sozusagen die Opfer sind dieser Geschichte. Und zwar die Opfer im doppelten Sinne. Man kann das sehr auseinandernehmen und kann da ganz viele Ebenen und Metaebenen finden und irgendwie alles sich irgendwie am Ende zusammenreimen und irgendwie sagen, ja, irgendwie, das ist so ein bisschen so wie mit dieser Diskussion, die wir ja leider führen mit Dresden und so, ja, und Magdeburg und Halberstadt, dass die alle bombardiert wurden und da gab es so viele Opfer und die Deutschen waren auch alles Opfer und so. Das erinnert mich so ein bisschen, als ich das quasi gehört habe, was Thomas da vorgestellt hat, dass die da sozusagen dann zu Ehren kamen, die ganzen SIPO und Schutztypen. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Diskurs, naja, und dann gab es da Opfer und da Opfer und Opfer sind ja irgendwie alle. Aber nee, es gibt Ursache und Wirkung und das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Und es gibt eine Haltung und die gilt es mehr als sonst eben auch heutzutage zu entwickeln und zu haben, denke ich.
Also neben der Haltung, die ich noch nie in Frage gestellt habe, ne? Also seine Geschichte so zu betrachten, mit einer, also jetzt, was soll da eine objektive Haltung sein? Was ist ein Archiv? Was wird irgendwie festgehalten? Wer erzählt welche Geschichten? Welche Fotos entstehen? Welche Bilder werden transportieren? Welchen Sinn geben wir auch den Toten im Nachhinein und so weiter? Was ich schön und was mich überrascht hat, war die Passanten, die wir so kennengelernt haben. Und davon gab es eine ganze Reihe von Momenten. Und neben so einem Geplänkel ging es ja dann immer auch sozusagen so, wissen Sie, und wir sind hier, und wissen Sie, was das war? Die Märzkämpfe zum Beispiel, haben Sie was gehört? Welche Erinnerungen haben Sie? Und wie schwierig es den Menschen oder den Angesprochenen gefallen ist, halt mal so ein paar Sätze so zusammenzubringen. Dann würde mir wahrscheinlich als Passant genauso gehen, wenn ich jetzt irgendwie kurz angequatscht werde. Wissen Sie noch, was hier war am 7. Oktober oder am 13. Juni oder am sonst irgendwas? Welche Haltung nehme ich ein, nehmen die Angesprochenen ein zu Geschehnissen, zu historischen Vorgängen, zu Rahmenbedingungen, die sich verändert haben und zu Kämpfen, die da geführt werden. Ne? Also, und das fand ich schon schräg, wie wenig Wissen da irgendwie vorhanden ist und wie schwer es halt Menschen fällt, sich da so einzuordnen. Genauso schräg fand ich halt auch diesen Moment, als wir da diese, ich sag mal, Kaiserflagge oder Reichsflagge oder wie auch immer im Wind flattern sehen. Und ich dachte schon so, oh Scheiße, jetzt diese Fahne, muss ich hier über den Zaun steigen und die Fahne irgendwie abmachen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und dann tauchte da einfach immer dieser Typ auf in seinem Blaumann und wurde dann so angequatscht. Und diese Art und Weise des Ansprechens halt auch wiederum von Daniel hier, sag mal, deine Fahne flattert da irgendwie im Wind und er meint so, ja, die muss er jährlich austauschen, weil der Wind wird hier so scharf. Also das mochte ich halt auch über so ein Ansprechen von, ne? Also nicht sozusagen, also schon natürlich irgendwie auch mit einem Konfliktbewusstsein, aber halt nicht in einem Konflikt sofort hineingehen, ne, sondern so sozusagen aus einem Gespräch heraus ja so Verschiebungen möglich machen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön, ne? Und dann auch eine Erkenntnis, dass halt Leute, die jetzt nicht unbedingt politisch meiner Meinung sind, trotzdem irgendwie stabil sein können, ne? Also man jetzt sagt halt irgendwie, naja, man könnte jetzt auch sich mit dem über seine Kamerun-Schafe unterhalten, ne? So, obwohl man halt irgendwie politisch, glaube ich, irgendwie keinen Meter zusammen teilt, ne? Und dass so Kommunikation auf dem Land halt auch anscheinend anders funktioniert, ne? Geht dann halt erstmal so, was hast denn du da und was machen deine Schafe? Und ja, das fand ich in der Kommunikation schön. Und jetzt als Format haut das für mich auch hin. So, also ich mag die Art und Weise, sich etwas zu erlaufen, also wie die Freiheit, wie Daniel immer so schön sagt, oder zitiert, das stimmt alles, ne? Es ist eine andere Bewegung, wir führen andere Gespräche. Ich glaube, jeder hat sich mit jedem irgendwie auch unterhalten. Ist schon eine gute Form. Ja, und sich dann halt quasi durch die Geschichten durchzubewegen, ist auch gut. Und klar, hätten. Also kann man da sicherlich noch mehr Material irgendwie ranholen und noch mehr zitieren und noch mehr Links setzen. Aber das, ich persönlich habe ja zumindest irgendwie hoffentlich in zwei Projekten halt irgendwie möchte ich mich demnächst da mit dem Mansfelder Land auseinandersetzen und finde diese Form jetzt irgendwie, wie wir hier zu 15 irgendwie auch eine ganz schöne Runde auch dafür. Ne?
Und ich fand das ganz gut, so an dieser Reibefläche, was war jetzt neu für mich eigentlich? Und das eine ist diese, ich schließe mal an Olaf an sozusagen, dieser Link, so der, also was ist noch da von diesem, jetzt gar nicht von den Märzkämpfen, sondern von dieser Haltung des aktiviert werden Könnens. Und wir hatten mal so ein Gespräch mit Daniel, wo ich ihm erzählt habe, dass irgendwie in mehreren Gesprächen sowas auftauchte wie, naja, das könnte auch eine autonome Region werden und man es gibt ja so eine große Solidarität und die Leute sind jetzt nicht unbedingt reich geworden inzwischen. Das heißt, da hat sich sozusagen vom ökonomischen Standpunkt nicht viel verändert und es gibt so Überlebensstrategien und das hat ja so eine Art, wenn man es romantisch betrachtet, hat das ja so ein bisschen sowas Räterepublikanisches. Und Daniel meinte nur so kurz, ja, man weiß bloß nicht, aus welcher politischen Richtung das dann umgeht. So à la national befreiter Zone oder so. Aber also das ist so das eine, dass sozusagen diese, ich schon das Gefühl habe, dass so eine grundsätzliches Selbstverständnis von Dinge in die Hand nehmen auch tatsächlich noch im Mansfeld da ist. Jetzt ohne Wertung und ohne politische Einordnung, also dass dieses Grundgefühl des Aktiviertwerdens mich sozusagen dann danach gar nicht mehr so überrascht hat, dass diese Märzkämpfe nun ausgerechnet im Mansfeld auch so stark waren. Und das andere war, jetzt auf Eike bezogen, dass ich ganz viel darüber nachgedacht habe, sozusagen, was ist denn jetzt eigentlich, also aus meinem Standpunkt heraus, meine Reibefläche, gesellschaftliche Veränderungen qua Militanz sozusagen, ja, also ein quasi übermächtiges, in dem Falle politisches und aber eben auch ökonomisches System außer Kraft zu setzen und in die Hand zu nehmen, ohne vielleicht genau zu wissen, wo das hingeht und zu gucken, warum lief das so, wie es lief. Und das hat eben aus meiner Sicht und hörend alle eure vorbereiteten Sachen und auch das, was wir dort gehört haben, zu dem ganz klaren Schluss geführt, dass das nicht einfach nur so ein gescheiterter Aufstand war, sondern dass das vor allen Dingen auch eine politische Unfähigkeit der Linken war, daraus tatsächlich ein, also was heißt denn das eigentlich, wenn ich sozusagen Leute mitnehmen will, ja, also wenn ich eine tatsächliche Situation, eine bedrohliche Situation für das mich bedrohende System herstellen will, dass das eben in der Regel, also diese Signalwirkung eben keine ausreichende Strategie ist, sondern dass da mehr passieren müsste. Und da reicht es auch nicht, wenn irgendein Politkommissar von der KPD in Berlin dahin geschickt wird, um da mal ein bisschen mit zu agitieren und so ein paar Verbündete zu treffen, der dann auch schön beschrieben hat, was das für Leute waren, die er da getroffen hat. Und da reicht es auch nicht, wenn ein Hölzel sozusagen wie Che Guevara zum nächsten Aufstand reitet und vielleicht die Energie hat oder so, sondern das ist eben genau eher das, was eine viel langfristigere Betätigung bräuchte und auch eine ganz andere Überlegung, die eben jetzt, wenn wir mal auf die Zeit bezogen gucken, was ist denn jetzt eigentlich, die hätten ja auch lernen können aus den Fehlern der zum Beispiel Bayerischen Räterepublik, die ist ja auch nicht ohne Grund niedergeschlagen worden. Das hätte man natürlich irgendwie, hätte anders aussehen müssen. Und dann hätten auch die Mansfelder als Beispiel um die Leuna viel stärker wissen müssen und die Hallenser und so weiter. Das war einfach zu dünne, was da losgetreten wurde. Und das war für mich so ein interessanter historischer Fakt sozusagen, also tatsächlich nochmal zu gucken, was ist denn dran an solchen revolutionären Umwälzungen, was bräuchte es da wirklich und wie viel Basisarbeit ist sowas eigentlich, um so eine gesellschaftliche Situation herzustellen, die auch ein Surplus für eine Mehrheit hervorbringt in so einem Moment. Denn das war es offenbar ja nicht. Also es war in jedem Fall eine zwar sehr starke und sehr wirkmächtige, aber eben Minderheit. Und als solche wurden die auch flächendeckend beschrieben in dem, was ich da gehört habe. Und das war interessant für mich, weil das eben nicht so ein brodelnder gesellschaftlicher Topf, wo 90% sowieso, wie in bei der kubanischen Revolution oder so, die einreitenden Helden unterstützt haben. So war es eben nicht. Und das war ein sehr interessantes historisches Moment für mich, also was für mich so dabei rausgekommen ist in der Betrachtung. Da waren die ganzen Einzelbeispiele und auch diese fast schon relativierenden, ja, hier haben die gesessen in der Kneipe und das haben sie ausgeraubt und das haben sie besetzt und so. Also das genau zu wissen, dass das eben doch eine Minorität war und dass das so, das ist nicht charmant. Damit kriegst du keinen Bäckermeister hinterm Ofen vor und den musst du aber hinterm Ofen vorkriegen, anders ist das sozusagen nicht machbar. Weil die Firmenbesitzer sozusagen, ja, das wäre sicherlich machbar gewesen. Aber wenn du sozusagen eine Gesellschaft, wenn du aus einer elitären Minderheit heraus agierst, never ever. Fand ich interessant.
Ich fange mal mit einer Kleinigkeit an, was mir ja vorher schon bewusst war, aber was ich jetzt noch mehr gehört habe und auf jeden Fall an diesen 3 Tagen gespürt habe. Gut, ich bin jetzt der einzige Mansfelder in der Runde. Ich finde es für mich total spannend und sehr interessant zu sehen, dass das Mansfelder Land trotz dieser großen demografischen Probleme und eines personellen und wirtschaftlichen und intellektuellen Schwundes in den letzten 30 Jahren Zuwachs bekommt. Hier entwickeln sich ja 4 Menschen zu Mansfeldern. Eike, du zählst ja fast zur Hälfte schon dazu. Also das ist etwas, was ich persönlich mit großer Freude mitbekomme, dass ihr da für euch auch so ein Stückchen so einer Gegend und den Menschen gegenüber ja so eine Offenheit entwickelt und entwickeln wollt. Und ich persönlich bin da mit einer etwas anderen Perspektive rangegangen, was so den Zeithorizont der Geschichte betrifft und fand das vor allem dann auch so spannend, weil mich vor allem auch interessiert hat, was denn heute darüber gedacht wird und wie Menschen heute da dazu sich verhalten. Denn deswegen sage ich, ich bin ja Mansfelder, ich bin ja mit dieser, knüpfe ich das mal kurz auf, was Olaf gesagt hat, also Wissensproduktion im weitesten Sinne ist das ja auch. Ich bin ja mit so einer Mythenproduktion groß geworden. Also das Mansfelder Land ist auf jeden Fall mindestens gewesen. Auf jeden Fall so ein kultischer Ort, also ein Ort, der auch gern erzählt wurde, um Sinnzusammenhänge herzustellen, historische, gesellschaftliche und vor Ort und darüber hinaus. Also auch ein bisschen so als Paradigma benutzt wurde und hat natürlich enorme Transformationsprozesse erlebt. Und da ist es schon spannend, wie Menschen, die diese Prozesse mitgemacht haben, die Mythen mitproduziert haben oder versucht haben, damit umzugehen, wie die heute darüber denken. Das fand ich persönlich ein schönen Ausflug, inklusive natürlich dieser Erfahrung, die wir ja vielleicht auch alle oder teilweise vorher gemacht haben, dass diese Formen der Bewegung, das eben wirklich als Wanderung zu begreifen, also sich einen räumlichen und einen zeitlichen, ja im schlögelschen Sinne schon auch, dass Geschichte eben Raum braucht. Das ist wichtig und da fände ich schön, wenn das eine Fortsetzung finden könnte, weil eben das Mansfelder Land was so Kulte, Geschichte, Mythen oder Sichtweisen und Handlungen dazu und darüber hinaus noch ordentlich Material bieten und das so und so ein offener Prozess ist. Und ich bin da jetzt schon wieder 2 Schritte weiter an der Stelle und weiß, da ploppt. Und das kann gut sein, dass das in den nächsten Wochen auch überregional noch eine Rolle spielt, da ploppt gerade die Diskussion um das Lenin-Denkmal wieder auf. Und das Lenin-Denkmal ist ja, glaube ich, noch mehr als die Märzkämpfe, weil die Märzkämpfe historische, konkrete Ereignisse sind. Ja, ist das Lenin-Denkmal ja zwar ein konkreter Gegenstand, aber eben auch eine sehr mythologische Geschichte. Und Es gibt dort gerade Stadtratsdiskussionen, ob das Lenin-Denkmal wieder zurückgeholt werden soll. Und die Diskussionen, die da in den Ausschüssen gerade geführt werden, die sind total interessant. Und das ist etwas, was mich interessieren würde, ne, an diesen Erzählungen über das Mansfelder Land, da weiter zu graben, weiter zu laufen und sich damit zu beschäftigen, wie denken wir darüber oder wie gehen Menschen damit heute um. Und ich sehe da für mich, und das ist da so ein bisschen rausgekommen, eher so eine Bewegung in Form von so einer, ja, eine Gelassenheit und Entkultung eher. Natürlich gibt es da immer wieder so eine Menschen wie unseren Flaggenmensch, der da selber für sich in Mythologien da einen Rückzug sucht. Aber auch der lässt sich ganz einfach, na nicht einfach, aber der lässt sich auch dekonstruieren oder an die Seite nehmen.
Also was ich in den letzten Tagen so erlebt habe im Nachdenken, hatte schon viel mit dem Pasolini-Text zu tun, den wir dann auch vorgelesen haben unterwegs. Es gibt von Erich Weinert dieses Gedicht des reichen Mannes Frühlingstag. Ich lese mal zwei Strophen vor. Es ging ein reicher, unglücklicher Mann im leuchtenden Frühling den Bergwald hinan. Er rief: O Blüten und Sonnenschein, man braucht so wenig, um glücklich zu sein. Es begegnete ihm ein altes Weib, hoch aufgepackt mit gekrümmtem Leib. Siehst du nicht all das Glück ringsumher? Ich kann nicht aufsehen, die Last ist zu schwer. Geht dann weiter mit dem Bergmann. Ich kann nicht wegsehen, es kostet mich Geld. Ich kann nicht sehen, ich blendet mich so. Und das sind sozusagen die jeweiligen Arbeitenden, die den reichen Mann an seinem Frühlingstag, wie wir ihn eigentlich ja auch hatten, all drei Tage lang, also wunderbarstes Wetter, in die Verlegenheit kommen, dass er sich also sehr unwohl fühlt. Der reiche Mann ging schnell in sein Haus, die Sonne sah plötzlich unheimlich aus. Er rief seinen Diener, schließ ab das Tor, von heute ab doppelte Schlösser davor. Jetzt liegt für mich so der Satz nahe aus Goethes Faust, fünfter Akt, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Das Gefühl hatte ich an diesen drei Tagen, das hatte ich auch auf früheren Wanderungen im Mansfelder Land, dass ich auf freiem Grund mit freiem Volke stehe. Und es ist natürlich retrograd betrachtet oder retrospektivisch betrachtet, was Goethe da geschrieben hat, das ist halt irgendwie so eine Nummer, wo man jetzt heute sagen würde, es ist irgendwie ganz schön neoliberal. Das kann ja aber Goethe nicht gemeint haben. Also mit seinem ganzen Vorgebirge, also sozusagen Vision, Faust Vision einer künftigen Gesellschaft. Faust ist dann im fünften Akt also quasi so ein Frühkapitalist, stellt sich halt also sozusagen diese kommende Gesellschaft ideal vor. Da gibt es halt also einmal die wahre Arbeitskraft, die der Arbeiter gern zur Verfügung steht und dann stellt. Und dann gibt es auf der anderen Seite also den Fabrikbesitzer, dessen Eigentum ihn dazu verpflichtet, tolle Sachen für die Welt zu schaffen. Und das, was mich tatsächlich also irgendwo berührt und was auch Negt und Kluge in diesem Buch Geschichte und Eigensinn, und das, da sagen sie eben, dass das Gegenteil von Enteignung ist nicht wieder Aneignung, sondern Verwirklichung. Dieses Moment der Verwirklichung ist das, was mich bei Werkleitz im letzten Jahr bei Unter uns also sehr beschäftigt hat. Also gibt es die Möglichkeit für so Nachbarn, wie ich sie in Mansfeld kennengelernt habe, sich zu verwirklichen. Und wenn man dann eben mit dieser älteren Frau, die ja durchaus auch glücklich in den Frühling hineinschaute, darüber redet, also wie das mit diesem Denkmal war für die Märzgefallenen in Schraplau, wie sie sich daran erinnert, also dass sie dort also irgendwelche Pionierinitiationen hatte. Das hat sie ja durchaus also frohen Muts getan, davon zu erzählen. Dann wenig später der Mann auch am Rosa-Luxemburg-Ring, dieser alte, zahnlose, ja gerade auch wahrscheinlich ein Bier getrunken habende, der von seiner ABM-Zeit mit drei Frauen auf dem Gerüst von der Kirche in Städten erzählte und sagte, oh, das war für ihn sehr schwer, weil er musste einen Großteil der Arbeit der Frauen übernehmen. Das ist überhaupt nicht zynisch, wenn ich sage, der erinnert sich an die Zeit, also weil er da irgendwas gemacht hat, gerne dran. Das war mein Gefühl. Ich glaube, insofern, 100 Jahre später, leben wir in doch einer ganz anderen Zeit, ohne dabei auszublenden, dass es also eine erhebliche Schere gibt zwischen Einkommen, zwischen Besitz, zwischen was bekomme ich für meine Arbeit und was bekommt wer anders für seine Arbeit, zwischen das nach wie vor, wer ist mit dem goldenen Löffel geboren und gehört zu den sogenannten bildungsfernen Schichten und kommt dann eben ins Stammeln, also wenn man danach fragt, also ob er den ersten oder zweiten Kaiser meint. Darüber kann man sich gar nicht lustig machen. Das ist einfach nicht an ihn herangetragen worden, warum auch immer. Das sind so Momente, aber das ist dieses Pasolini-Moment, wo ich nochmal darauf zurückkommen möchte. Pasolini beschreibt auch eine Geschichte, nämlich die italienische, des italienischen Faschismus, dann zu einem christdemokratischen Faschismus, unterstützt vom Vatikan. Und er beschreibt eine Zeit, so einen Turn in den 70er Jahren, die vermeintlich glücklichste Zeit der Menschen, zumindest im Westen, in Westeuropa, wo er sagt, die Arbeiter, das Subproletariat, die eigentlich überhaupt kein Problem mit Nichtbildung haben, sondern die recht glücklich sind in ihrem Tun, die wurden schon durch den Faschismus in so ein archaisches Sein gedrängt, was gar nicht mehr intrinsisch ist, also aus ihnen herauskommt, sondern was ihnen als kulturelles Leben, als Tradition, als Folklore aufoktroyiert wird. Und die kommen jetzt in eine neue Qualität hinein und nähern sich dem Kleinbürgertum an. Und das Kleinbürgertum steht per se der Kunst und der Kultur völlig befremdet gegenüber und verachtet diese. Aber wenn sich sozusagen der Proletarier, also Brecht, ja, das Arbeiterlied, die Theaterstücke mit Arbeitern und so weiter, es gab ja eine Zeit, also wo da intensiv dran gearbeitet wurde, auch in der DDR dann weiter mit Bitterfelder Weg, ob das jetzt per Doktrin immer das Richtige war, sei mal dahingestellt. Der Arbeiter nähert sich sozusagen diesem Kleinbürgertum an und schämt sich für sein Ungebildetsein, so schreibt es Pasolini, und hat dann auch eine Aversion gegen Kunst und Kultur. Und plötzlich entsteht so ein Megagraben. Und dann dachte ich, okay, wie kann man denn diesen Graben schließen? Und wer nicht so darüber nachdachte, dann dachte ich, ja, also das machen ja die Leute vor Ort. Und ich konnte in den letzten Tagen, gerade durch den Pasolini-Text, aber auch durch das gut gelaunt sein der Menschen vor Ort, aber auch durch dieses gerne Auskunft geben, gerne über, wie war das eigentlich, reden und hochgradig interessiert zu sein, also was irgendwie da so eine Rucksackgruppe zu erzählen, anzubieten hat, also wirklich so eine Neugier und eine Offenheit, habe ich das Gefühl, dass die in ihren Vorgärten, in der Gestaltung ihres Briefkastens, in der Ausrichtung ihrer Gardine, in der Beschneidung ihrer Hecke und in der Formatierung und Auswahl der Ziegel ihrer Dächer, dass das Kunst ist und dass nur wir oder man nur auf mich projiziert, nur ich mir bislang angemaßt habe zu sagen, das ist nicht Kunst. Das ist so ein Konflikt Adolf Loos, Ornament und Verbrechen. Er sagt also, an den Häusern muss der Stuck ab, aber dem Schuster sei es gestattet, also diese kleinen Pünktchen und Zacken an seinen Lederschuh im Budapester Stil heranzusetzen. Das ist echt ein komisches Moment, was Loos da beschreibt. Dass er nämlich sagt, dem einen Menschen sei es zugestanden, Ornamente an den Schuh zu bringen, weil das ist ein Kunsthandwerk, aber der großen Architektur und der Gestaltung der Gesellschaft ist der Stuck nicht gestattet. Und in so einer ähnlichen Doktrin befinde ich mich, wenn ich sage, ich gestatte denen nicht, also glasierte Ziegel auf dem Dach zu haben, und ich gestatte denen nicht, Buchsbaum in Bällchenform zu schneiden. Und ich finde aber, dass das doch Kunst ist, das ist künstlerisches Schaffen und es ist Selbstverwirklichung. Und ich weiß auch aus Erzählung, dass die wahnsinnig stolz darauf sind. Jetzt kommt aber ein Riesenbruch am Ende meiner langen Ausführung. Trotzdem, natürlich leben wir nicht mehr in einer Nation, Deutschland, die geht auf in der Europäischen Union. Und trotzdem weiß ich, also dass dieser ganze Kleingartenzauber der Kunst ist, was ich jetzt für mich entschieden habe, dass der natürlich zu Lasten irgendeines anderen Orts steht. Und deswegen finde ich das sowas wie die Kommentaren, kommunistische Internationale, natürlich also wichtiger denn je ist. Weil das, was hier sozusagen Werktätige, Produzierende und so weiter möglich, die Möglichkeitsraum, der ihnen geschaffen wurde durch, weiß ich nicht, Bismarck sozialen Frieden, durch Kampf um so und so viel Stundentag, durch gleiches Recht für gleiche Arbeit, gleiches Geld für gleiche Arbeit und all solche Prozesse, das ist ja anderswo, wo genau auch Menschen arbeiten, nicht der Fall. Und das ist so die Diskrepanz. Und dann ist es halt auch so die große Frage, um auf das Reich meines Frühlingstags zurückzukommen, ob sich Mansfelder, die das Zeug dazu haben, sofern sie sich irgendwo an einen anderen Ort dieser Welt begeben, sich nicht ähnlich schämen wie der reiche Mann, der dann also doppelt Schlösser davor macht. Und ob dieses doppelte Schloss nicht irgendwo eigentlich genau die Metapher davor ist, Frontex im Mittelmeer einzusetzen und das billigend in Kauf zu nehmen, nur in einer viel, viel globaleren oder planetarischeren Geste. Das waren so meine Gedanken vielleicht so am Schluss der Wanderung oder in den letzten Tagen.
Ich möchte noch eine, darf ich noch eine Beobachtung machen, die ich vielleicht noch ganz spannend fand. Die geht so einher so ein bisschen, auch was Daniel sagte, aber auch was der Olaf sagte. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir sind ja dahin und haben uns dafür interessiert, für die Menschen, für deren Geschichte. Und ich glaube, das ist ein schöner Ansatz. Man merkt, dass man, ich habe es am Friedhof gemerkt, als Daniel die angesprochen hat. Ich meine, die waren jetzt keine Fans des Märzkampfes, ja? Die zwei, das Ehepaar, also die beiden Ehepaare da. Und trotzdem, glaube ich, fanden die das toll, dass da irgendwie so Typen kommen, die offensichtlich ein Interesse an ihrer Geschichte, an ihrer Identität letzten Endes haben. Obwohl sie die sozusagen jetzt nicht vor sich hertragen und vielleicht auch gar nicht dazu stehen. Aber ich glaube, das war irgendwie, das ist auch nochmal so ein spannendes Moment, glaube ich. Wenn du hinkommst und interessiert bist an dem Raum, an der Region, an den Menschen, dann öffnet sich da auch was. Dann kommt man tatsächlich auch hinter so eine Fassade. Und dann verliert das auch sozusagen so eine Klischeehaftigkeit, die man ja immer mit dem Land und vielleicht auch mit Mansfeld irgendwie verbindet. Ja, da, die sind so und so und so und so und so und dann ja, dann sind sie halt alle irgendwie braune und so. Und ich glaube, das ist das Spannende, was wir da auch erlebt haben, dass auch bei Herrn Witt und dem Arndt sowieso, aber dass die irgendwie auch so ein bisschen stolz darauf waren, dass da Leute kommen plötzlich und sich dafür interessieren. Und ich meine, war ja auch so, wir haben den Witt ja auch wirklich ausgequetscht, haben ja wirklich alles gefragt, sozusagen, wo war das, wo war hier, und dann hat er auch sehr viel über den Ort erzählt, letzten Endes hat er auch den Ort uns nochmal über Max Hölz letzten Endes die Entwicklung des Ortes ja auch erzählt, ja, da unten, das war mal die Hauptstraße und da ist das Rathaus, was renoviert wurde, was quasi jetzt leer steht, obwohl es renoviert wurde, weil die sind jetzt woanders hingezogen, oder dann dieser wunderbare Biergarten oben, wo er dann sagte, ja, das war das schönste Immobilie sozusagen, der schönste Platz des Ortes, den keiner gepflegt hat, der jetzt kaputt ist. Und irgendwie hat man ja auch viel mehr noch mitbekommen und viel mehr erfahren als das, wofür man eigentlich aufgebrochen ist. Und das kommt, glaube ich, daher, dass das auch sozusagen über das Journalistische hinausging, sondern einfach ein tatsächliches Interesse da war für die Geschichte und die Geschichten, die da sind, ja, die da im Boden sind, die da sozusagen aus dieser Region kommen, sozusagen. Das fand ich noch sehr, also es ist sozusagen mit diesem, dass Daniel, das muss ich auch sagen, also genau wie Olaf das auch sagt, dass Daniel das eben wunderbar gemacht hat und da Vorreiter, da so eine gewisse Vorreiterrolle spielte. Das ist so wie mit so einem Schlüssel da sowas aufzuschließen und plötzlich öffnet sich da so eine Welt, so ein kleines Schatzkästchen und dann kommen da so Dinge raus, die man nie vermutet hat, dass die da drin stecken.
Ich wollte auch noch einen Satz zu dem sagen, was also in der Verbindung mit der Kommentaren und dem, was Eike jetzt meinte, dass dieses Attraktive, also sprich, was ist denn attraktiv sozusagen, ja, für jemanden, der dort wohnt, von dem und dem bedrängt ist, sich damit auseinandersetzen muss, das und das genießt. Zum Beispiel die Halden, also die Erinnerung an eine lange, das waren wir. Geschichte. Was ist attraktiv für die? Und ich finde eben genau dieses Horizonterweiternde, das ist eben nicht nur Karl-Heinz von um die Ecke, der jetzt irgendwie das und das gerade repariert hat oder der Typ, der irgendwie das und das wieder aufmöbelt, also offenbar da irgendwie so ein kleines Gewerbchen an den Start kriegt, sondern das könnte natürlich auch ein ganz anderes Setting sein. Also sowas wie jetzt, ja, in einer ganz kleinen kommunikativen Situation ein Respekt ist für diese Geschichte oder dieses Empfinden, was vor Ort existiert. Genau so könnte man das natürlich auch noch eine Ecke größer hängen und sagen, und wenn jetzt, also das, was Thomas zum Beispiel in Eisleben macht, das ist ja noch ein bisschen mehr als eine kleine kommunikative Situation herzustellen, die respektvoll passiert und überhaupt erstmal das zum Sprechen kommen ermöglicht, was ja erstmal schon eine ganz wichtige Geschichte ist. Wann werden denn Leute gehört überhaupt, ja? Beziehungsweise warum redet die AfD-Frau so, wie sie redet? Weil sie eigentlich, da geht es gar nicht ums Gehörtwerden in dem Moment. Da geht es nur noch es gab mal einen Namensvetter von mir, Albert Wendt, der hat so schön gesagt, alles was schreit, schreit letztlich nach Hilfe. So ein bisschen ist das ja der Ausdruck von nicht mehr reden. Da wird nicht mehr geredet sozusagen in dem Moment, wenn geschrien wird. Und diese Tendenz gibt es natürlich auch in Teilen des Mansfelds. Aber die Attraktivität einer Situation, die kann natürlich auch mehr sein als nur ein Gespräch. Das können eben Sachen sein, die dann dort genau passieren und vielleicht sogar aus Vergleichsmomenten. Also mit Olaf hatten wir den Ruhrpott beim Wickel unterwegs. Was da passiert ist und was da anders ist. Mit Gustavo hatte ich die kolumbianischen Postbergbauregionen beim Wickel, wo also die Leute einfach in diesem ganzen giftigen Gedöns ohne jede Infrastrukturförderung belassen wurden, die da jetzt also an einem verdreckten Fluss leben und trotzdem in einer Selbstorganisation sich natürlich ein Überleben schaffen. Und so eine Vergleichsmomente wären natürlich auch interessant. Der ein bisschen übertriebene Link zur Kommentaren meint aber dann eben trotzdem auch so ein, ich will es jetzt gar nicht Klassenbewusstsein nennen unbedingt, weil das ist vielleicht gar nicht das, was die Leute gerade umtreibt. Aber in jedem Falle so eine Art Identitätsabgleich und vielleicht auch gemeinsame Geschichten dabei entdecken zu können. Insofern finde ich das, was Thomas vorhin meinte, oder ich weiß gar nicht mehr wer, diese Langfristigkeit oder Eike des Engagements vor Ort mit eben attraktiven Momenten, immer wieder neue, kleine und größere und vielleicht sogar noch größere überregionale Attraktivitäten herzustellen, dass das, glaube ich, tatsächlich zu so einer Auseinandersetzung mit mir und meinem Glasziegel führt, auf den ich dann entweder mehr stolz bin oder den ich auswechsle gegen irgendwas anderes oder ich mache noch zusätzlich dies und jenes. Also das sind schon Ermächtigungsmomente auch und eben nicht nur eine Reflexionsebene von uns Städtern in Anführungszeichen. Das ist das, was mir da auch so Spaß macht dran, weil das erlebt man ja jetzt auch nicht alle Tage. Ja, hier ist es ja immer so ein bisschen egal auch. Also machst was und ja, nett, der Typ ist cool oder so, aber das hat nichts mit dem Setting dort zu tun. Das kann ruhig weitergehen, wollte ich damit auch sagen.
Ja, ja, auf alle Fälle.
Also jetzt gar nicht im Sozialarbeiter-Sinne, sondern tatsächlich auch im Eigeninteresse. Ich finde das ein hochinteressantes gesellschaftliches Spannungsfeld auch, was da passiert.
Ja, da hat ja Olaf ein Bild aufgemacht und Eike hat das jetzt nochmal auch mit für mich mit aufgenommen, auch wenn Eike das vielleicht ein bisschen anders gemeint hatte. Also Olaf hat ja von dieser AfD-Demo da erzählt. Genau, einfach nur so ein bisschen dazu als Gedanke. Ich denke eben, dass dort ja auch, unabhängig vom Schreien, ja auch eine Mythenproduktion stattfinden soll. Ne? Also die AfD ist natürlich nicht nur im Mansfeldischen unterwegs, die ist überall unterwegs und hat vielleicht auch überall genau diese Intention. Aber ich denke, sie versucht da im Mansfeldischen eben auch an bestimmten Dingen anzuschließen, ne? Eben auch an Verwerfungen und bla 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 oder eben an so Geschichtsvorstellungen der letzten Jahrzehnte und vielleicht auch noch darüber hinaus. Nur um mal auf Lenin zu kommen und den Bogen schlage ich dann gleich nochmal zu euch. Da ist ja sogar dann die AfD auf einmal aus taktischen Gründen höchstwahrscheinlich in Eisleben auf der Seite der Linken. Das wäre jetzt für mich so ein Bogen zu euch. Ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, um das mal konkret zu machen, so in den nächsten Monaten vielleicht da wieder so einen Punkt zu haben. Als Einladung wäre da eben diese Geschichte um das Lenin-Denkmal. Ich bin mir sicher, das ploppt auf. Da gibt es nächste Woche einen Stadtratsbeschluss dazu, ob die Leihgabe ans Deutsche Historische Museum verlängert wird. Die Leihsituation muss dort geändert werden. Also das Deutsche Historische Museum wird umgebaut und die Leihgabe ist immer nur auf 5 Jahre beschränkt. Und jetzt soll das Denkmal, was dort ja präsent ist, ins Depot wandern auf relativ unbestimmte Zeit, also auf bis zum Ende der Bauarbeiten. Und dann wird es neu konzipiert. Und jetzt gibt es eben in Eisleben eine Initiative, oder es soll eine Bürgerbefragung geben, ob die kommt, weiß ich nicht. Es soll eine Bürgerbefragung geben, ob die Stadt, die ja immer noch Eigentümer des Denkmals ist, das steht ja auch auf einer Denkmalsliste, das Denkmal wieder zurückholen soll vom Deutschen Historischen Museum, also den Leihvertrag nicht verlängert. Genau, und an dieser Diskussion, also da, die ploppt da in der Stadt gerade auf und die ist sowohl inhaltlich interessant als auch in den Ergebnissen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch was Gutes für uns wäre, sich da nochmal dahin zu begeben. Und,
also ich habe da sofort eine tolle Idee. Wir brauchen eine Kinderschminkerin.
Ja, ich habe
da... Olaf muss die goldenen Zitronen einladen. Und ich träume davon, dass also wir uns dort als dastehende Künstler in Bronze, Silber oder Gold auf so einen Pappkarton wie auf dem Alex stellen.
Der Plan ist ja frei dafür, ja, auf jeden Fall, ja, sofort.
Alle Fälle, ja.
Und dann kommt die Kinderschminkerin zum Einsatz, die uns dann in so Silber, Gold oder Bronze ein. Ja, also diese dastehenden Künstler, ihr wisst, was ich meine.
Die, ja, die, ja. Die da, und bei mir muss noch dastehen, gehört zu Eisleben.
Genau, das, also, und dann können wir so Schilder, und dann würde ich es gut finden, wenn da also auch so ein ganz großer Lenin-Truck steht, so wie wenn in, weiß ich nicht, Atlanta am Schwarzen Viertel Election Day ist, wo dann aus so mega Ghetto-Plaster von goldenen Zitronen rauskommt, errührte an dem Schlaf der Welt.
Ja, und wir dürfen auch nicht das Denkmal für die Elektrifizierung von Schraplau, war das, glaube ich, vergessen. Wo
Tschüss.
Tschüss. Dennis, dankt euch. Tschüss.
Das Lied.